Hallo und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute ist Betty wieder dran und Charlie gibt ihren Senf dazu.
Genau. Ich bin diesmal in Gelsenkirchen.
Also
und zwar
endlich wieder im Ruhrpott.
Richtig im Ruhrpott drin. Die Ferien sind zu Ende. Es ist vorbei mit Ferienspezials. Der Ruhrpott grüßt wieder. Jeden Morgen, wenn ich da einmal durchfahre, geht die Sonne auf. Und ja, wir sind in Gelsenkirchen-Erle. Da hatten wir ja den Mord von der Annette Lindemann, der Polizistin, der übrigens vor wenigen Tagen überraschend geklärt wurde. Und da wurde ein Täter festgenommen. Und ist wohl auch schon, also das läuft wohl und der wird wohl auch verurteilt. Also das ist wohl geklärt. Ich halte euch da auf dem Neuesten, aber tatsächlich dieser ungelöste Fall ist wohl geklärt.
Weißt du schon genaueres oder musst du noch ein bisschen recherchieren?
Ich muss noch mal recherchieren, was da passiert ist. Wir sind heute wieder in Erle, in Gelsenkirchen-Erle, was eigentlich so eher ruhigeres Gebiet ist mit netten Wohnhäusern und viel Grün und Vorgärten und eigentlich ein wirklich nettes Wohngebiet ist. Und eine ruhige Lage auch. Und in dieser ruhigen Lage wohnt eine 36 Jahre alte Frau. Sie heißt Jenny S. Sie ist blond, wirklich bildschön. Also sie hat ein klassisches Gesicht, so mit den hohen Wangenknochen und blaue Augen und ist so ein Typ, den hätte man auch zu Germany's Next Topmodel schicken können. Nur ein bisschen kleiner. Also richtig
Lässt
toll.
Lässt du uns nachher auch Fotos zukommen?
Kann ich machen. Also ihr werdet sehen, die Fotos sind übrigens etwas verpixelt um die Augen herum, aber ihr seht am Rest, dass die sehr, sehr, sehr hübsch ist. Sie hat zu dieser Zeit auch noch eine sonnengebräunte Haut, sie ist viel draußen, sie wohnt im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses und es ist sehr warm um diese Zeit, sehr heiß. Es ist eben August und sie wohnt da seit Februar, also erst so seit einem halben Jahr. Sie kommt ursprünglich aus Recklinghausen. Übrigens sieht man ihr auch nicht an, dass sie 36 ist. Also wenn man sie so sieht, würde man auch denken, sie könnte auch 25 sein. Ne? Mhm. Also sportlich, schlank, super Figur, also ein tolles Mädchen. Ja, die Jenny wohnt da und die Jenny hat auch einen Freund. Mit dem Freund, den hat sie auch noch nicht lange, ist es auch das große Glück, die große Liebe. Und er wohnt auch teilweise bei ihr. Und Jenny hat halt die Angewohnheit, dass sie Müll in ihrer Wohnung nicht aushält und deshalb jeden Morgen den Müll runterbringt, bevor sie zur Arbeit geht. Und sie geht in der Regel um 5.15 Uhr aus dem Haus, also so früh wie ich. Es ist also stockfinster. Naja gut, es ist August, da wird's schon hell. Aber sie ist eben alleine. Sie geht runter in den Hinterhof und wirft also an diesem Morgen wie immer den Müll hinten in die Mülltonne.
Wohnen die zusammen?
Nein, der hat wohl eine eigene Wohnung, aber diese Nacht ist er da.
Okay.
Aber ich glaube, die planen schon eine gemeinsame Zukunft. Also mit Zusammenwohnen und allem. Jenny ist den Nachbarn als ein sehr stilles und scheues Mädchen. Ist das für die Nachbarn? Die nehmen die so wahr. Also im Verhältnis zu dem Aussehen, zu dem tollen Aussehen, das sie hat, ist sie extrem schüchtern und sehr zurückhaltend und, wenn man sie anspricht, sehr lieb. Und den Nachbarn ist aber aufgefallen, dass sie sich, trotzdem sie so glücklich mit ihrem Freund wirkt, immer mehr zurückzieht, in den letzten 2 Monaten kaum noch mit jemandem spricht, einfach nicht mehr so die Türen aufmacht und insgesamt, wenn er da ist, sehr glücklich ist, wenn er weg ist, sehr bedrückt und etwas ängstlich und zurückhaltend wirkt. Und das ist den Nachbarn allesamt aufgefallen und diesen Widerspruch kann eigentlich keiner so wirklich erklären. An diesem Dienstagmorgen, den 13.8., geht sie also wie immer um 5.15 Uhr runter. Ihr Freund geht mit ihr zusammen runter und geht schon mal ins Auto vor. Im Auto sitzt er und macht das Radio an und fummelt da noch irgendwas rum und guckt nochmal auf seinem Handy irgendwas. Und Jenny, wie gesagt, geht in den Hof zum Müll. Der Hof ist eigentlich abgeschlossen und zu. Da kommt man eigentlich so ohne weiteres auch nicht rein. Und normalerweise braucht sie dafür so 30, 40 Sekunden und dann ist sie eigentlich schon wieder da, höchstens 2 Minuten, das Maximum. Ja, und ihr Freund wundert sich eben, dass sie nicht kommt. Und während er anfängt, sich etwas darüber zu ärgern, warum sie eigentlich nicht kommt und auch ein bisschen ungeduldig wird, also zu hören ist nichts. Totenstille ist auf der Straße, sagt er. Er sitzt eben alleine in diesem Auto. Nun gibt es zwei oder drei unterschiedliche Quellen über das, was jetzt passiert. Die eine Quelle sagt, also die ich jetzt so herangezogen habe, dass ihm das irgendwann zu bunt wird, weil sie nach 5 Minuten immer noch nicht kommt und er aufsteht und in den Hof geht. Die andere Quelle sagt, dass plötzlich eine blutüberströmte Frau auf den Bürgersteig taumelt und zusammenbricht und es Passanten sind, die jetzt auf die blutüberströmte Frau zurennen. Was von beiden jetzt das Wahre ist, wird sich noch erweisen. 13.8., das ist noch nicht lange her. Also das ist ein laufendes Verfahren, das ist noch nicht abgeschlossen. Das ist also wirklich ein ganz aktueller Fall. Und jedenfalls liegt Jenny blutüberströmt da. Der Freund ist auf alle Fälle jetzt da, sieht, dass sie von 30 Stichen etwa zerfetzt ist. Das ist auch für einen Laien erkennbar, dass die Stiche bis zum Heft reingestochen worden sind und auch lebenswichtige Organe getroffen haben. Er alarmiert sofort Krankenwagen, Polizei, Notarzt, die auch in Minuten zur Stelle sind. Währenddessen stirbt sie in seinen Armen.
Nein.
Die Polizei und der Notarzt können nur noch ihren gerade eben eingetretenen Tod feststellen. Der Freund ist außer sich und erkennbar echt vollkommen verzweifelt und kann es kaum gar nicht fassen, was da passiert ist, wird aber jetzt trotzdem mitgenommen zur Wache und verhört, weil die Polizei annimmt, Beziehungstat. Natürlich, eine Beziehungstat, 30 Stiche, das ist kein Unbekannter, das muss jemand gewesen sein, der irgendwas von ihr wollte. Das Dumme ist ja jetzt auch, dass er kein Alibi hat im Grunde. Niemand hat ihn im Auto gesehen. Dann ist natürlich DNA und natürlich auch Blut an ihm, weil er hat sie im Arm gehalten. Und trotzdem erscheint der Polizei die Verzweiflung vollkommen echt und authentisch. Und das ist ja auch schon mal so ein Bauchgefühl, das sich dann bei der Ermittlung sozusagen einstellt. Also die Straße hat also eine riesige Blutlache und zwar auch schon bei den Mülltonnen, wo man also sehen kann, dass sich die Tat an den Mülltonnen direkt ereignet hat. Es sind aber nicht nur Stichwunden, es sind gleichzeitig auch Schnittwunden, auch Richtung Gesicht, wo man also merkt, dass jemand vorhatte, sie komplett zu zerstören. Also das Gesicht sollte vernichtet werden. Die Polizei ist nur wenige Minuten gebraucht und er wird jetzt erstmal mitgenommen und am Präsidium befragt. Gleichzeitig fängt die Kripo natürlich sofort an, die Nachbarn zu befragen. Es gibt keinerlei Hinweis auf einen potenziellen Täter, aber ein Passant hat einen jungen Mann weglaufen sehen. Und der junge Mann, der trug Sneakers, Sweatshirt, Jeans, noch ein T-Shirt drunter, ein schwarzes, war so ein südländischer Typ, hatte so eine schüttere, hohe Stirn, also wo man merkt, der Haarausfall ist eben im Stirnbereich begonnen, also so, und konnten den so ein bisschen beschreiben. Der soll wohl aus dem Eingang des Hauses rausgelaufen sein.
Mhm.
Der war aber nicht mehr auffindbar. Das ist also jetzt erstmal das Erste. Dann befragen sie eben die Nachbarn. Auch die Nachbarn haben keine Schreie und nichts gehört. An der Jenny sind aber Abwehrspuren. Also man sieht, die hat sich gewehrt, die hat um ihr Leben gekämpft, sie hat überall Abwehrspuren und trotzdem hatte sie gegen den Rasenden überhaupt keine Chance. Die Nachbarn können eben nur sagen, dass ihnen nichts aufgefallen ist, dass das Pärchen immer sehr glücklich war, wissen aber auch alle im Haus, dass sie um 5.15 Uhr den Müll runterbringt. Als nächstes wird dann der Freundeskreis befragt und da kommt dann plötzlich anderes zutage. Diese erzählen, dass Jenny in Todesangst vor ihrem Ex-Freund lebt, Miroslav. Miroslav ist 36 Jahre alt, kommt aus dem Balkan, wo genau wird in keiner Quelle gesagt, hat aber die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Und er soll der Jenny gegenüber schon in der Beziehung so aggressiv gewesen sein, sie ständig runtergemacht haben und geschlagen haben, dass die Jenny sich aus diesem Grund von ihm getrennt hat und seitdem auch die Wohnung und jeden Kontakt abgebrochen hat zu ihm, auch zu gemeinsamen Bekannten und quasi sich in dieser Dachwohnung versteckte. Und offenbar muss er vor 2 Monaten sie ausfindig gemacht haben. Was eben dazu wieder führte, was die Nachbarn erzählten, dass Jenny seit 2 Monaten verängstigt wirkte. Das ist klar, hinterher kam raus, dass sie eben gewusst hat, dass er sie gefunden hat. Miroslav, das konnten jetzt auch Nachbarn wieder berichten, haben dann also öfter diesen jungen Mann dann im Hausflur gesehen, auf der Straße gesehen, in einem Auto gegenüber gesehen und wunderten sich so ein bisschen, was macht der hier? Und dachten dann, naja, vielleicht gehört der auch irgendwie zu irgendwem im Haus. Und man gewöhnte sich eigentlich daran, dass der ewig da rumhing. Aber man brachte halt nicht in Zusammenhang, dass die Jenny Angst kriegt und dass der ständig da ist. Jenny selbst hat ihrer Familie gegenüber auch gesagt, dass er versuchte, zudringlich zu wurde, dass er sie eben auch anzufassen versuchte, dass er sie auf der Arbeit und vom Haus auch wohl anpackte und immer wieder sagte, dass er die Trennung nicht akzeptiert, dass sie seine Freundin ist und dass er das nicht akzeptiert, dass sie getrennt sind und dass sie wieder zu ihm zurückkommen soll und sie wolle das doch eigentlich auch. Und wenn sie nicht wolle, dann hat er sie massiv bedroht, auch unter anderem sie zu töten. Jenny selber überlegte schon, da wieder wegzuziehen, weil die so eine totale Angst hatte, traute sich wohl aber auch nicht, ihrem Freund davon zu erzählen, weil sie dachte, dass das für eine neue Beziehung einfach, ja, eine schlechte Hypothese, ne? Sie hat einfach ihm das nicht sagen wollen. Und ja, die Polizei ermittelt also immer weiter herum. Egal, was sie macht, die ganzen Spuren führen eigentlich immer wieder zu Miroslav. Dementsprechend wird also der aktuelle Freund freigelassen, schon nach ein paar Stunden Verhör. In der Zwischenzeit sind eben die Ermittlungen gelaufen und die Indizien haben sich halt verdichtet. Und dann kommt noch raus, dass irgendwelche Leute ihn in der Nacht vom 12. auf den 13. wohl auch nochmal kurz da vor dem Haus gesehen haben. Daher ist zu vermuten, dass er sich in dem Hof sozusagen hat einschließen lassen abends und die Nacht wohl wahrscheinlich in diesem Hof verbracht hat, von abends spät bis morgens und eben dort genau gewartet hat, bis die Jenny runterkam. Er hat dort buchstäblich gelauert, bis es soweit war und hat dann wie rasend, und zwar auch ohne jede Ansprache, ohne Streit, ohne irgendetwas auf sie eingestochen. Und ist dann eben durch den Hausflur abgehauen. Er hatte auch das Gefühl, dass niemand auf ihn als Täter kommen würde, weil das eben eine neue Wohnung von Jenny ist. Und so hat er dann halt gehofft, dass man das dem Neuen, der eben ja 7 Meter entfernt vom Tatort sitzt im Auto, vielleicht in die Schuhe schieben wird. Zunächst sah es ja auch erstmal so aus. Das Ganze ist auf der Baldurstraße in Erle passiert. Und nun sitzt also der Miroslav in Untersuchungshaft. Ja, es ist abzuwarten, was da jetzt passiert ist. Das wird also angeklagt jetzt des bewussten Mordes. Und zwar, weil das ja eine deutliche, nicht eine Tat im Affekt war, sondern wenn man ja sehen kann, dass das Auflauern angekündigt worden ist, dass das Ermorden ist angekündigt worden, das Auflauern ist regelmäßig erfolgt. Er hat sich da im Garten oder im Hof eingerichtet. Er hatte also die ganze Nacht Zeit, nochmal darüber nachzudenken, ob er das wirklich machen will. Er hat sich ein Messer besorgt. Also das handelt sich nicht um eine Tat im Affekt. Komisch ist trotzdem, dass, obwohl die Fenster alle offen waren wegen der Hitze der Nacht, niemand Schreie gehört hat. Und das hat auch die Polizei als sehr merkwürdig verbucht. Hat auch die Ermittlungen ein bisschen für Irritationen gesorgt, aber entweder hat der erste Stich bereits gesessen, weil sie ja auch völlig ahnungslos war und der vielleicht von hinten direkt in die Lunge oder sowas geführt worden ist, oder aber er hat ihr den Mund zugehalten, während er auf sie eingestochen hat. Ja, der Polizei war der Mann dann auch schon ein bisschen bekannt, weil es wohl schon 1-2 Mal mit der Frau passiert ist, dass er so eskaliert und er das als ein völlig angemessenes Verhalten offenbar empfindet. Die Waffe ist übrigens bis heute nicht gefunden worden. Sollte also irgendjemand ein blutverschmiertes oder auch blutbefreites Messer mit einer relativ langen Klinge in der Nähe sehen, also die Waffe ist trotz intensiver Suche, selbst mit Drohneneinsatz, nicht gefunden worden. Und das macht, wie ihr das wisst, juristisch immer ein bisschen schwierig, wenn keine Waffe da ist. Und er natürlich auch entschieden so, nö, ich habe keine Waffe gehabt. Ne, weil man muss ihm das ja jetzt erstmal beweisen. Das ist jetzt auch eigentlich das Problem. Man muss sozusagen erst einmal gucken, wie man das jetzt, also ob das als Verdächtiger, im Augenblick gilt er ja quasi als der Verdächtige, ne, der in Untersuchungshaft einsitzt. Und man müsste eigentlich quasi gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Und vielleicht gibt es ja doch noch jemanden, der auf der Baldurstraße sich in Gelsenkirchen erinnert, der eine Waffe gefunden hat, der vielleicht einen Mann hat da rumlungern sehen. Der sollte sich doch sehr, sehr dringend nochmal bei der Polizei in Gelsenkirchen beziehungsweise bei der Staatsanwaltschaft in Essen melden. Ja, das ändert natürlich nichts mehr daran, dass das Mädchen tot ist. Das heißt, Mädchen, sie ist 36, aber wie gesagt, sie wirkt sehr viel jünger. Und dass da sozusagen sie jetzt gerade das Glück hatte, diesen Mann da zu treffen, der extra für sie den Job gewechselt hat und der zu ihr ziehen wollte und der jetzt auch seinen Job und seine Wohnung aufgeben wollte, um mit ihr zusammenzuleben und mit dem sie sich eine Zukunft aufbauen wollte, nachdem sie so ein Pech mit dem Miroslav hatte und endlich wieder, ja, wo das Glück sozusagen auch der Jenny endlich mal gelächelt hätte. Und genau in der Sekunde kommt dann sowas. Sind wir mal gespannt, wie das da weitergeht. Das müsste man dann in den Medien sozusagen verfolgen. Es ist eben noch ein sehr aktueller Fall. Die Quellenlage ist für alles, was nach der Untersuchungshaft passiert ist, sehr dürftig. Und ich kann immer nur sagen, also wer was weiß, sollte sich wirklich melden. Ja, das ist der Tod an der Gelsenkirchnerin.
Was mir jetzt gerade noch so aufgefallen ist, der Miroslav, wie du das gerade beschrieben hast, der hatte ja sehr dunkle Kleidung. Mhm. Das heißt, bei dunkler Kleidung siehst du ja Blut sehr viel schlechter, als wenn du mit einem hellen T-Shirt oder so durch die Gegend rennst. Das zum einen. Und ich sag mal so, vielleicht hat der erste Stich bei Jenny nicht gesessen, aber wenn du irgendwie im Halsbereich sehr zustichst und die Stimmbänder beschädigt sind, dann kannst du ja gar nicht mehr schreien. Oder oh, wenn halt Nachbarn jetzt, sag ich mal, auch vielleicht älter sind, dann hört man nicht mehr so gut, dann hört man nicht unbedingt alles.
Ja.
Irgendwas davon wird schon mitgespielt haben, sage ich jetzt mal.
Ich denke schon, ja, wenn es im Halsbereich trifft und dann auch der Schock, ne? Also ich meine, es trifft einen ja wirklich wie so ein Schock, wenn da von hinten plötzlich was im Rücken ist und man das vielleicht auch noch gar nicht so sortieren kann. Was ist mir denn da jetzt passiert? So eine Schockstarre.
Ne? Wenn du sagst, das ist ja eigentlich ein abgeschlossener Bereich, dann rechnest du ja auch gar nicht damit, dass dir jemand entgegenkommt.
Nein, auf keinen Fall. Also damit sowas rechnet man wirklich nicht. Wenn man sozusagen in seinem eigenen Haus, vor der Tür draußen vielleicht, aber im eigenen Haus, also hinten im Hinterhof, da rechnet niemand damit. Der muss sich ja vorher auch Zutritt verschafft haben zu dem Hinterhof.
Das hast du ja gesagt, er hat ja wahrscheinlich dann da gelauert. Hat vielleicht abgewartet, bis jemand anders seinen Müll weggebracht hat, hat sich hinter einer Mülltonne versteckt und ja.
Also es ist wieder mal so eine Sache, wo das mit den Ex, das ist einfach eine gefährliche Kiste, ne? Also man eigentlich auch vorher nicht wissen kann, wie aggressiv jemand ist.
Also ein Femizid mal wieder. Und das hatten wir ja
natürlich
schon.
Natürlich wieder ein Femizid. Es wird auch nicht besser. Ich glaube auch, die Gesetze sind, weiß nicht, ob die wirklich hart genug sind. Ich kann es nicht beurteilen, aber es wäre jedenfalls schon mal ganz gut, wenn man das auch als Femizide benennen würde und sagen würde, dass das einen der größten Teile der Tötungsdelikte ausmacht. Ja, das war sozusagen das jetzt zu den Totenfeiertagen.
Ja, das stimmt. Ja, Lieben, was habt ihr denn für eine Theorie oder was glaubt ihr? Was hat den Täter dazu bewogen, beziehungsweise hat er irgendwo gelauert, war es geplant oder war es vielleicht doch nicht? Was hat mal eure Gedanken dazu?
Ich wollte auch nochmal fragen, wie ist das denn eigentlich mit diesen Ferienspezials? Ist das eigentlich, ist doch eigentlich auch mal spannend, von anderen Teilen der Welt was zu erfahren? Oder seid ihr lieber so, dass ihr Dinge hört, die sich ausschließlich im Ruhrpott bewegen? Also ich persönlich mag ja,
In eurer Nachbarschaft.
In eurer Nachbarschaft, ne? Mord in der Nachbarschaft, ne? Also ich meine, ich mag auch ab und zu mal etwas da, wo ich in den Ferien bin und da passiert ja auch mitunter was. Also ich komme irgendwo an und schon gerate ich mitten in eine wilde Polizeiszene hinein, war das in meinen letzten Ferien mitten in München. Aber es war kein Mord, es war nur eine ausgelaufene Säure mit hochexplosiver Sprengkraft. Aber trotzdem, reicht schon, ne?
Kein Mord.
Nein, ich möchte auch nicht hoffen, dass es Morde gibt und schon gar nicht dauernd Morde an Frauen.
Genau.
Okay, alles
Okay,
klar.
Lieben. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal und hoffen, euch hat es gefallen. Und wer einen Mord in der Nachbarschaft hat, der kann ihn ja uns mal schicken. Gut, ihr Lieben.
Bis dann.
Bis dann.
Habt eine schöne Woche und gruselt euch nicht. Ciao.
Ciao. So, ihr Lieben, jetzt habt ihr unseren aktuellsten Fall gehört. Wir bewegen uns stark auf die 100 zu. Und deswegen haben Betty und ich eine Überraschung für euch. Wir machen mal wieder ein Gewinnspiel. Und zwar gibt es Tassen und ein Kuli mit unserem neuen Logo zu gewinnen. Und wer mitmachen möchte, kann sich gerne auf Twitter, Instagram oder YouTube mit einem Kommentar beteiligen, indem ihr uns am besten teilt oder eine Freundin im Kommentar markiert, könnt ihr mitmachen und dann habt ihr schwuppdiwupps, seid ihr in der Werbetrommel bzw. in der Mitmachtrommel und könnt eine Tasse und einen Kuli von uns gewinnen. Wir würden uns sehr freuen, wenn
Ja.
zahlreiche Leute mitmachen.
Oh ja, das fände ich auch sehr schön. Die Tassen sind übrigens wirklich hübsch.
Ja, wir haben nämlich auch welche.
Genau, jeder von uns.
Ja,
Ich finde
gut, ihr.
das lustig, mit einer eigenen Tasse können wir miteinander anstoßen.
Genau, macht fleißig mit und jetzt zur Herbstzeit ist doch ein warmer Tee und ein Mordfall genau das Richtige.
Jawohl.
Gut, bis dann, ihr Lieben.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.